Also ich kann es echt überhaupt nicht mehr sagen. Also ich weiß wirklich nicht mehr, welcher Highland Park der erste Malt der Brennerei war, den ich ja vor Jahren getrunken habe. Es ist einfach schon so viele Jahre her und ja, mittlerweile sind es ja schon so viele Highland Park Single Malts gewesen. Ich weiß aber noch ganz genau, dass ich damals gedacht habe, boah, der stinkt ja völlig gegen Artback, Lagavulin oder Laphroaig völlig ab. Mein erster Eindruck damals von einem Highland Park war, ja, netter Versuch, es einem Islay Malt gleich zu tun. Ich hatte dann monatelang auch mit der Marke gar nichts mehr zu tun, weil ich immer gedacht habe, das ist irgendwie so ein Möchtegern-Abklatsch von den Brennereien, die so wirklich im Rauchbusiness sind. Es hat aber wirklich so, ja, wie gesagt, ein paar Monate gedauert, bis ich kapiert habe, dass ein Malt wie die von Highland Park oder solche Malts herzustellen, dass es wirklich ein Handwerk ist. Das heißt, den Rauch nicht völlig als riesige Breitseite dir ins Gesicht zu schicken, sondern ihn als Teil eines komplexen Bouquets neben anderer Aromen einzuordnen. Aus diesem Grund möchte ich dir heute mal ja, den Brennereicharakter, den Hausstil der Brennerei Highland Park genauer zeigen und dir mal zeigen, was ich damals wirklich völlig missverstanden habe bei dieser Brennerei und warum du bei denen wirklich richtig tolle Malts findest, wenn du weißt, wonach du suchen musst. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Bevor wir jetzt uns in die Malts der Destillerie Highland Park stützen, würde ich gerne die Podcast-Folge anfangen mit einem neuen Titel für die Spotify-List von unserem Whisky-Podcast. Also die Spotify-Liste, die findest du unter Whisky High Volume. Und den Song, den ich heute als erstes draufpacken möchte, also eine richtig coole Blues-Nummer von Eddie Hope and the Manish Boys. Der Song heißt A Fool No More. Also wirklich, hier habe ich jetzt schon mehrmals getestet, ist wirklich ein ganz toller Song, der sich richtig gut macht, wenn er leise im Hintergrund eines Whisky-Tastings läuft. Egal, mit mehreren oder alleine, aber es ist richtig, ja, wirklich eine richtig schöne Blues-Nummer. Okay, starten wir mal mit Highland Park. Und ich möchte Folge jetzt mal mit einer Frage an dich anfangen. Und zwar, weißt du, was die Brennerei heute im Vergleich zum Jahr 2013 unterscheidet? Kannst du dir vorstellen, was es ist? In jenem Jahr nämlich hatte Highland Park wirklich mit brutalen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Und der Grund war ein ähnlicher, den auch viele andere Brennereien auch schon Jahre zuvor zu spüren bekommen haben. Und zwar ist ein Mangel an bestimmten Altersbeständen. Also der Grund bei Highland Park konkret war, dass die 10- bis 15-jährigen Whiskys in den Lagerhäusern, also die dann praktisch in den 1990ern produziert wurden, für Highland Park schlichtweg nicht mehr zur Verfügung standen. Das heißt, die hatten nicht mehr genug Malt Whisky produziert in den 1990ern und 2013 fiel denen das halt brutal auf die Füße. Die gute Nachricht in der ganzen Geschichte ist, ja, dass dieses Elend und diese dunkle Phase der Filmgeschichte jetzt eigentlich passé ist. Denn heute fährt die Destillerie aufgrund von Umstrukturierung der letzten Jahre, vor allem aufgrund deren Portfolios, fährt die wirklich Verkaufsrekorde ein. Und das musst du dir mal vorstellen, allein 2017 haben die rund 1,7 Millionen Flaschen verkauft. Und eines deren Markenzeichen und deren aromatischen Markenzeichen, das erkennst du wirklich, sobald du deine Nase über die Öffnung von einer solchen Flasche hältst. Ich hatte es im Teaser zu dieser Folge schon mal angedeutet, und zwar ist das Torfrauch. Und ja, wie du diesen im Bouquet von Highland Park jetzt erkennst und wie du wirklich das volle Potenzial dieser Single Malts entschlüsselst, das möchte ich dir jetzt mal im Folgenden, also in dieser Podcast-Folge zeigen. Und zwar, das Besondere ist, am Hausstil von Highland Park, du bekommst da wirklich ein Unikat geliefert. Das heißt, es ist kein Abklatsch irgendeiner anderen Brennerei. Und das ist jetzt auch nicht, wie ich in der Anfangszeit meiner Anfangs-Whisky-Zeit dachte, dass es so ein Billigimitat der Islay-Whiskys ist. Absolut mitnichten. Das ist wirklich ein ganz tolles Unikat, dieser Whisky-Stil. Du musst ihn halt nur zu verkosten wissen. Und ich finde es immer wieder verblüffend, dass auf zahlreichen Tastings und Seminaren, bei dem rauchiger Whisky das Thema und das Leitmotiv ist, geht es wirklich in erster Linie um Malts der Isle of Islay. Das ist klar, ich meine, und Lagavulin, Laphroaig und die ganzen anderen Klassiker der Insel, hätte Malt Whisky und insbesondere rauchiger Scotch weltweit nicht diesen Stellenwert. Vor allen Dingen nicht bei uns hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Denn wir fahren richtig, also von den Verkaufszahlen fahren wir richtig auf rauchigen Whisky ab. Und klar, das haben wir vor allem den Malts der Isle of Islay zu verdanken. Sich jetzt aber beim Thema Malts mit rauchigem Bouquet aber auf lediglich die Destillerien aus Islay oder auf Islay zu beschränken, das klammert wirklich einen ganz, ganz wichtigen Teil der Whisky-Landschaft Schottlands einfach aus. Und auf diese Art, also wenn du jetzt dich in Bezug auf rauchigen und torfigen Whisky nur auf Islay Malts beschränkst, dann bekommst du wirklich nur einen Bruchteil dessen mit, wie komplex rauchiger Whisky in Wahrheit sein kann. Das heißt, du bekommst nicht nur einen Teil, oder beziehungsweise du grenzt nicht nur einen Teil der schottischen Whisky-Landschaft aus, sondern du bekommst auch einen bestimmten aromatischen Aspekt gar nicht mit. Jetzt nimm zum Beispiel mal Highland Park. Wenn du deren Hausstil mal auseinander nimmst, dann hast du einen Brennereicharakter, der einen vollen Körper hat, der Frucht mitbringt, der aber auch wirklich interessante Rauchnoten mitbringt und einen brutal weichen, brutal weiches Mundgefühl, eine weiche Textur mitbringt. Und analysierst du jetzt den Hausstil von Highland Park weiter, und gehst jetzt mal vor allen Dingen in Bezug oder nimmst jetzt vor allen Dingen in Bezug auf die Aromen, dann werden dir höchstwahrscheinlich vier Eigenschaften auffallen. Und zwar, also vier Aromen. Und zwar ist das frisches Zitronenaroma, eine leichte Rauchnote, die deutlich ist, aber doch leicht, Birnenduft und eine angenehme Frische. Und das ist jetzt aus meiner Sicht Spannendste daran, das ist die Tatsache, dass deren Malt zwar eine intensive Rauchnote besitzt, wie ich schon zuvor erwähnt habe, die aber wirklich nur aus leichten Nuancen besteht. Und wenn du jetzt einen Highland Park verkostest, hast du da ja wirklich zweifelsohne, du hast einen Whisky aus der rauchigen Fraktion vor dir. Das merkst du mit dem ersten Moment und daran gibt es wirklich überhaupt keinen Zweifel. Und da gibt es mir wahrscheinlich recht, wenn ich jetzt behaupte, dass du diese ohne Frage von den Rauchklassikern wie Lefroy, Lagavulin, Ardbeg, Kalila, Bunnahevin und so weiter von der Isle of Islay mit verbundenen Augen unterscheiden kannst. Und das kriegt man auch hin, wenn man jetzt noch gar nicht so lange im Thema Single Malt Scotch Whisky steckt. Stelle ich jetzt diese Behauptung nämlich bei Tastings und Seminaren auf, dann habe ich die Erfahrung gemacht, stimmt mir wirklich beinahe jeder zu. Also wirklich fast alle, ich würde fast sagen 90%. Ich habe jetzt allerdings die Erfahrung gemacht, dass nur wenige Whisky-Fans den Grund hierfür wissen. Das heißt, sie erkennen aromatisch den Unterschied, sie erkennen ihn sogar sehr, sehr schnell, auch mit wenig Vorwissen, aber sie kennen den Grund nicht, selbst wenn sie schon länger in der Whisky-Szene sind. Zumindest habe ich die Erfahrung jetzt bei verschiedenen Tastings und Seminaren gemacht. Wenn jetzt sowohl Islay-Whiskys, aber als auch Highland Park mit Torfrauch hergestellt werden, dann stellt sich auch häufig dann gleich die Frage, wieso unterscheiden sie sich dann derart drastisch? Die Antwort auf diese Frage, die gebe ich dir gleich. Zuvor möchte ich dir aber noch ein paar Neuigkeiten vorstellen, die in den vergangenen Tagen angekündigt wurden und jetzt in Kürze, die jetzt manche schon erschienen sind, die jetzt aber in Kürze noch im Handel erscheinen. Also zum einen, wenn wir jetzt mal bei den Inseln bleiben, kommt von der Isle of Jura ein neuer Whisky, also ein Jura, heißt Jura Tide und er reifte fast ausschließlich oder die meiste Zeit in Ex-Bourbon-Fässern, bekam dann aber noch ein Finish in Fässern aus amerikanischen Virgin Oak-Fässern. Abgefüllt wird die ganze Geschichte dann mit 46,7 Volumenprozent. Dann gibt es auch was Neues aus der Space Side und zwar von Glenlivet. Gut, die bringen jetzt aktuell keinen neuen Malt raus, sondern die haben jetzt ein komplettes Repackaging gemacht. Das heißt, die haben die Umverpackung und die Flaschen neu gestaltet. Und ja, wenn ich so die Neuigkeiten der letzten Wochen und Monate anschaue, scheint es jetzt gerade so bei den ganz Großen der Szene oder der Industrie so ja gerade ein Trend zu sein. Macallan hat es gemacht, Glenfiddich hat es vor ein paar Wochen oder Monaten gemacht, jetzt Glenlivet. Ja, mal schauen, wer als nächstes nachzieht. Dann gibt es auch noch Neuigkeiten der Whisky-Szene aus Deutschland. Das war St. Killians, bringen jetzt ihren zweiten Single Malt aus der Signature Edition raus. Und zwar ist es ein Whisky, der in demselben Rotweinfässeranlage, also der war davor derselbe Rotwein drin. Allerdings haben die einzelnen Fässer unterschiedliche Fassgrößen. Das heißt, wir haben jetzt hier unterschiedliche interaktive Reifungen, unterschiedlichen Angel's Share, unterschiedlichen Kontakt der Flüssigkeit zum Fass. Also wirklich eine spannende Herangehensweise an die ganze Geschichte Whisky-Reifung. Also es ist auf jeden Fall mal ein Probeschluck oder Probeflasche wert. Und zum Schluss hat jetzt kürzlich, vor ein paar Tagen habe ich erst die Mail bekommen, hat Progladi jetzt auch neue Zugänge in ihrer Provenance-Serie angekündigt. Also soll ein paar neue Jahrgänge erweitert werden. Und die bekommen einen neuen Jahrgang der Port Charlotte Isla Barley 2012. Also das ist der neue Jahrgang der Port Charlotte-Serie Progladi. Also der Port Charlotte, die mittelmäßig getorfte Schiene des Portfolios von Progladi. Genau, an der Stelle möchte ich jetzt auch gleich noch einen neuen Song auf die Whisky High Volume Playlist auf Spotify stecken. Und zwar heißt der Song Beneath the Surface von Demons of Ruby May. Das sind jetzt noch gar nicht so lange auf dem Markt, seit ein paar Jahren gibt es die. Und es ist auch eine britische Band, also jetzt gar nicht so weit von Schottland, von Highland Park entfernt. Macht wirklich eine ruhige Geschichte, ruhiger Song, der, ja, wie auch der erste Song, der Blues-Song von heute, wirklich extrem cool funktioniert im Hintergrund eines Whisky-Tastings. Also ruhiger Song, der wirklich so eine schöne Grundstimmung in das Tasting bringt. Ach genau, apropos Progladi, was ich gerade erwähnt hatte, im Port Charlotte, also mit der rauchigen Geschichte. Ich hatte dir, bevor wir jetzt über die Neuigkeiten gesprochen haben und bevor wir jetzt hier Demons of Ruby May der Spotify-Playlist hinzugefügt haben, hatten wir darüber gesprochen, über die Gründe, warum sich die verschiedenen Raucharomen zu verschiedenen Destillerien oder jetzt vor allen Dingen von Highland Park als Vertreter der Orkney, also der Destillerie der Orkney-Inseln und verschiedenen Destillerien der Isle of Islay unterscheidet. Da hatten wir, also es gibt insgesamt hierfür zwei Gründe. Erstens ist das Highland Parks New Make, der enthält grundsätzlich schon mal weniger als 3 ppm Phenolderivate, also beziehungsweise Rauchmoleküle. Wenn du das jetzt mal im Vergleich setzt zu den, ja, zu einem durchschnittlichen New Make der Isle of Islay, also von Malls der Isle of Islay, zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel mal Artback. Artback hat in ihrem New Make, da schwimmen circa zwischen 17 und 24 ppm dieser Teilchen herum. Das heißt, wir haben bei Artback haben wir fast das Achtfache drin an Phenolderivaten, also an Rauchmolekülen, als bei Highland Park. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich schon mal einen Unterschied aufgrund der Menge an Teilchen. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt noch einen anderen Grund, und zwar ist es, ja, das ist der weitaus weniger bekannte Grund, und der liegt in der Zusammensetzung des Torfes. Denn während das Gros der Malt-Destillerien auf Islay Malz benutzt, das mit Torf aus dem nahegelegenen Castle Hill Moor geräuchert wurde, setzt jetzt Highland Park, also sie machen es regional, und verwenden Torf aus dem Hobbiston Moor auf Orkney. Und das ist das Interessante, denn ein Charakteristikum dieser Moorregionen, also des Hobbiston Moors, ist ein hoher Anteil an Heidekraut. Und diese spezifische Pflanze, die verleiht dem Bouquet eines Highland Park Whiskys eine leichtere Rauchnote als das Tor von Islay. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur bei Highland Park eine geringere Menge an Rauchmolekülen, sondern auch aufgrund der Konstellation grundsätzlich anderen Rauch. Das heißt, würde jetzt Highland Park ihre Rauchkonzentration hochfahren, dass sie vielleicht auf dem Niveau von Artback ist, Laphroaig, Lagavulin vielleicht sogar noch höher, dann wäre es zwar rauchiger, also die Intensität des Rauches im Bouquet wäre deutlicher, aber trotzdem würdest du noch einen deutlichen Unterschied erkennen, einfach aufgrund der chemischen Zusammensetzung des Rauches oder beziehungsweise der Pflanzen, die das Moor oder den Torf gebildet haben. Und wenn du jetzt im Vergleich zu dem Heidekraut Moor auf Orkney die Zusammensetzung des Torfes auf Islay anschaust, dann sind da ja deutlich weniger Heidekraut drin. Das ist viel mehr Bäume und Algen sind da drin. Und so ist es, sind die ganzen Torfmoore Schottlands deutlich voneinander abzugrenzen. Das heißt, du hast jetzt vier große Bereiche oder Regionen in Schottland, wo Torfmoore sind, die für die Scotch Whisky Industrie relevant sind. Also das ist, wir haben es ja schon angesprochen, Orkney, wo Highland Park ihr Torf herbezieht, dann Islay, klar. Dann haben wir aber noch in den Highlands bzw. Speyside haben wir Turmentool und St. Fergus. Also vier große Torfmoorgebiete, die für die Scotch-Industrie interessant sind. Hinzu kommt, wenn wir jetzt mal bei Highland Park bleiben, die produzieren rund 30% ihres Malzes in der eigenen Melzerei. Das heißt, sie haben da nur ein bisschen mehr Kontrolle, wie sie es räuchern und wie sie damit umgehen, wie sie es verarbeiten, um eine bestimmte Aromatik zu erzielen. Und dieses Malz, das Highland Park selbst produziert, das hat 30 bis 40 ppm. Das heißt, das liefert eigentlich den hauptaromatischen Teil, wenn es um Rauch geht. Und dann der ganze ungetorfte Rest, den bestellen sie aus der Großmelzerei Simpsons Malt. Und ja, in den hauseigenen Floor Maltings in der Highland Park Destillerie trocknet dann das Malz rund ca. 18 Stunden inmitten von Rauchschwaden. Und die wurden, wie schon angesprochen, aus dem nicht weit von der Destillerie entfernten Hobbister Moor gestochen. Und ja, anschließend lässt dann die Destillerie das Malz nochmal für weitere 18 Stunden trocknen. Und das geschieht dann mit Kohle. Das heißt, hier wird ähnlich wie bei Lefroig die Rauchschwaden nicht nur verwendet, um das Malz zu aromatisieren, wie es eigentlich bei den meisten Destillerien Standard ist, sondern hier wird es auch wirklich dafür verwendet, um das Malz zu trocknen. Und anschließend kommt nochmal Kohle, die aromatisch jetzt nicht so viel liefert, aber das Malz dann trocknet. Und durch diese Verwendung des Torfes, des Hobbister Moores, also wirklich des regionalen Torfes, des regionalen Bodens, entsteht ja sozusagen Terroir. Also man kennt es jetzt von Rotwein, von Weinen generell, durch die Anbauregion, das durch die ganzen klimatischen Bedingungen, durch die geologischen Bedingungen, einfach die chemische Zusammensetzung, die in den Weinreben zustande kommt und dann wirklich auch im Wein wieder zu erkennen ist, die haben wir hier bei Scotch auch, wenn die einzelne Destillerie Torf aus unmittelbarer Umgebung der Destillerie bezieht. Aber dort haben wir wirklich eine konkrete chemische Zusammensetzung des Torfes, der sich dann auch in dem finalen Produkt, im fertigen Singmalt, dann widerspiegelt. Und diese charakteristischen Moleküle, die dann darin zu entdecken sind, das nennt man sogenannte Impact Compounds. Das heißt, diese Impact Compounds sind es, unter anderem, es ist neben der Konzentration, sind diese Impact Compounds eben auch der Grund, warum du in einem Blind Tasting einen Highland Park fast immer von Malts wie Lagavulin oder Lefroig unterscheiden kannst. Und was ich jetzt zum Beispiel auch sehr interessant finde an Highland Park, abgesehen jetzt von vielen neuen Malts, wo sie auf No-Age-Statement setzen, das heißt, wo sie Whiskys produzieren, ohne Altersangabe, sind sie dennoch recht transparent, was so die anderen Zahlen und Fakten über deren Whisky-Herstellung angeht. Wir müssen uns jetzt mal, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Lass uns jetzt mal bei den Grundlagen der Whisky-Herstellung bei Highland Park anfangen. Und fangen wir mal dort an, fangen wir mal wirklich bei den Basics an. Fangen wir da an, wo Highland Park die ersten Aromen produziert. Die du dann in einem Single Malt Whisky erkennst. Also klar, logisch, eigentlich wäre es als erstes die Gerste. Allerdings, mittlerweile ist die Gerste im Single-Malt-Bereich wirklich verschwindend gering. Also man kann eigentlich fast deren aromatischen Zuwachs zum Malt wirklich fast vergessen. Also gehen wir denn zum nächsten Schritt, der wirklich aromatische Bedeutung hat, die Fermentation. Die findet jetzt bei Highland Park in 12 Maische-Bottichen aus Douglasienholz statt. Darin hast du dann, oder beziehungsweise darin lassen sie dann 50 bis 80 Stunden die Hefen fermentieren oder lassen die Gärung ablaufen und dort verwandeln dann die Hefen Zucker in Alkohol und alle anderen möglichen Bestandteile, verschiedenste Zucker, verschiedenste Aldehyde in aromawichtige Substanzen. Und das Besondere hier ist die Zeitspanne. Denn mit 50 Stunden Fermentation, dann bewegt sich Highland Park so am Minimum von 48 Stunden. Würde sie noch weiter darunter gehen, dann würden sogenannte Serious Flavor Defects auftreten. Das heißt, wirklich schwerste aromatische Fehler, die dann den Whisky wirklich, ja, also die könnten ihn definitiv nicht für 70, 80 Euro oder noch mehr Euro verkaufen, wenn der wirklich solche schweren aromatischen Fehler hätte. Mit 80 Stunden liegen sie aber dann im Gegensatz deutlich drunter. Das heißt, zum einen bewegen sie sich am Minimum, um dort bestimmte Moleküle herstellen zu lassen von den Hefen. Auf der anderen Seite destillieren sie andere Maischeansätze deutlich über diesem Minimum. Also mit 80 liegen sie wirklich extrem drüber. Fast, nicht ganz, aber fast das Doppelte. Und die Konsequenzen sind halt einfach dann Maische oder Maischen mit unterschiedlichen Aromen und Geschmacksprofilen. Und ja klar, so nach der Fermentation erfolgt dann, also der nächste aromatisch wichtige Schritt, dann die Destillation. Und bei der fließt dann, ja im Fall von Highland Park, fließt dann ein Newmake, also ein Feinbrand mit 70 Volumenprozent nach der zweiten Destillation heraus, und der wird dann aufgefangen. Und das Interessante ist, darin unterscheidet sich jetzt Highland Park ja eigentlich fast schon drastisch vom Gros der anderen Brennereien der Malt Whisky Industrie Schottlands. Und zwar verdünnen die fast nicht. Das heißt, also Highland Park nimmt fast den Alkoholgehalt des New Makes. Die reduzieren dann insgesamt nur auf 69,5 Volumenprozent. Und so landet der Feinbrand dann schließlich in den Fässern. Das ist deswegen interessant, weil der Großteil der Industrie reduziert auf 62,5 bzw. 63,5 Volumenprozent. Das heißt, die meisten bewegen sich hier in einem Intervall von einem Volumenprozent, bleiben aber alle immer ungefähr konstant, einfach aufgrund der Erfahrungswerte, aufgrund der chemischen Reaktion zwischen dem Alkohol und dem Wasser und den Fassbestandteilen. Highland Park fährt hier eine ganz andere Richtung. Das heißt, einer der wenigen Außenseiter der Malt Scotch Industrie, die knallen gleich mal mit vollen 69,5 ins Fass. Wenn du dir dann später anschaust, was dann da rauskommt, dann, klar, widerspricht das so ein bisschen dem Industriestandard, aber bringt trotzdem wirklich, wie ich am Anfang schon gesagt, wirklich hochinteressante Malts. Bei denen habe ich ja wirklich die Erfahrung gemacht, dass du das Bouquet und den Hausstil wirklich am besten erhältst und am besten bei einer Verkostung erkennst, wenn du die Trinktemperatur bei eines Highland Park Malts ca. bei 18, 19 Grad hast. Das heißt, diese Single Malts, und jetzt natürlich abhängig von der Reifungsdauer, besitzen meist einen mittelschweren bis schweren Körper und einen süßen oder leicht süßlichen Geschmack, und den bringen sie wirklich deutlich auf deine Zunge. Und diese Eigenschaften, das ist interessant, die beginnen bereits beim Newmake, also beim Feinbrand, dem Moment, wo aus den Brennblasen fließt. Und die halten sich dann wirklich über Jahrzehnte konstant im Whisky. Also egal, also der kann wirklich Jahrzehnte im Fass verbringen. Und selbst bei Qualitäten, die an der 20-Jahre-Grenze kratzen, kannst du das wirklich noch deutlich erkennen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, erst so ab 40 Jahren, dann weicht so langsam die Süße, verschwindet und zunimmt ein öliges Mundgefühl. Aber erstmal wurscht, ob es jetzt süß oder ölig ist. Die meiste Freude, wirklich, also zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, an einem Highland Park Malt hast du, wenn du die Temperatur des Whiskys etwas absenkst. Das heißt, wenn du sie knapp unter Raumtemperatur senkst, dann machen diese Malts wirklich am meisten Spaß. Dann drosselst du ein bisschen die Süße, dann drosselst du auch ein bisschen so das ölige Mundgefühl und du hast wirklich interessante Raucharomen, die so Teil des spannenden, komplexen Bouquets sind. Also dann machen sie wirklich am meisten Spaß. Kannst du dich jetzt noch erinnern, was ich zu Beginn der Folge über die Misere, über die wirtschaftliche Misere von Highland Park im Jahr 2013 geschrieben habe? Zum Teil lag das daran, dass deren Lagerbestände, wie ich schon angesprochen habe, nicht deren damaliges Portfolio bedienen konnte. Das heißt, die Nachfrage war größer und die konnten einfach diese ganzen Age-Statements nicht mehr bedienen, die sie damals im Portfolio hatten. Das Interessante aber, dass auf den Erfolgsweg dann später brachte die Destillerie dann aber neben einer Handvoll Age-Statements auch die Veröffentlichung zahlreicher Whisky-Motto rein. Das heißt, die haben natürlich dann im Laufe der Zeit schon ein paar Whiskys noch veröffentlicht mit Altersangaben, aber die haben dann, No-Age-Statements haben dann wirklich sehr viele in den letzten Jahren aus der Malt-Whisky-Industrie rausgebracht. Ardbeg, Glenmorangie, Glenlivet, da hat jeder so seine Age-Statements, gab es eine Age-Statement-Serie, also die waren wirklich, ja, die gingen wirklich wie ein Teppich über die Industrie. Nur ich kenne wenige, die das wirklich so fanatisch betrieben haben wie Highland Park. Weil die haben nicht nur gleich ein No-Age-Statement rausgebracht und vielleicht nächstes Jahr wieder eins in limitierter Auflage, sondern die haben gleich riesige Motto-Reihen draus gemacht. Aus verkaufsstrategischer Sicht ist das natürlich super. Das heißt, man möchte eins der Serie haben und dann möchte man natürlich schauen, wie entwickelt sich die Serie, was hat es irgendwas mit der Motto-Reihe zu tun? Also die hatten ja immer irgendwelche nordischen Gottheiten oder irgendwelche Fantasiegeschichten. Also Wikinger hatten sie, Elemente, Fallen, Eis gab es. Also die haben da wirklich, und dann noch die Glasgestaltung dementsprechend so gemacht, dass die wirklich in jedem Whisky-Regal auffällt. Und gut, man muss natürlich auch sagen, die haben natürlich auch dann gleich die Preise angehoben, weil wenn du jetzt so ein Fire oder so ein Eis-Whisky in so einer total aufwendigen Holzstaffelei bekommst und die Flasche dann aufwendig aussieht, klar, dann kostet das Geld. Das sagt dann natürlich erstmal überhaupt nichts über den Whisky da drin aus, aber es sieht erstmal cool aus, ist ein Eye-Catcher. Und ja, sowas darf ein billiger, niedriger Preis nicht kaputt machen. Also musst du ja ein bestimmtes Preisniveau haben. Und also Highland Park bzw. Dachkonzern Beam Suntory hat wirklich die kompletten Register gezogen und hat wirklich konsequent, also hat tolles, spektakuläres Aussehen, Preise, also war wirklich alles auf Premium und Ultra Premium getrimmt. Und einer dieser Malls, der in den letzten Jahren erschien, ist der Highland Park Dragon Legend. Und den habe ich jetzt hier zur Verkostung und den würde ich gerne mal mit dir zusammen verkosten. Also wenn man einschenkt und gegens Licht hält, bekommt er so eine richtig schöne Bernsteinfarbe. Also schon ziemlich, also für Bernstein fast schon ziemlich, ziemlich dunkel, aber jetzt auf keinen Fall, vielleicht dann eher noch so ein Tick Ocker, aber auf keinen Fall Bronze. Für Bronze fehlt ihm so dieser leichte rötliche Ton. Und wenn man den jetzt mal die Nase hält, merkt man wirklich, wie kraftvoll, wie der aus dem Glas steigt, wie der Rauch deutlich wird, wie der Rauch so nach kaltem Zigarettenrauch riecht oder Zigarrenrauch. Aber er ist wie typisch für Highland Park extrem gut eingebunden und total gut ausbalanciert und wirklich auf einer Ebene mit anderen Aromen. Das heißt, er nimmt jetzt nicht das aromatische Zepter, er ist zwar deutlich, aber lässt dann auch anderen Noten wirklich Platz, dass du sie relativ gut erkennst. Dann wird es eine maritime Note, also ein bisschen so salzige Meeresluft. Dann haben wir Kokos, Malz und was auch noch sehr schön durchkommt, ist so der Haustier, also die Aromen des Haustiers, also Fruchtfleisch von der Zitrone. Dann noch diese Frische. Also steigt wirklich alles sehr schön aus dem Glas. Und wie gesagt, der Brennereicharakter kommt trotz einzelner schöner neuer Aromen, kommt er sehr gut durch. Also es ist wirklich ein sehr interessantes Bouquet, wobei ich jetzt auch sagen muss, der hätte wirklich noch ein paar Jahre im Fass bleiben können. Also er hat jetzt keine, ich kann jetzt nicht sagen, dass an dem Bouquet was Schlechtes, auf keinen Fall. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Allerdings würde ich sagen, der hat seinen aromatischen Zenit noch nicht erreicht. Also ist noch ein bisschen Potenzial, vielleicht den noch ein paar Jahre länger im Fass zu lassen, dass der einfach noch ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Komplexität bekommt. Und wenn man dann den ersten Schluck nimmt, dann, beziehungsweise dann zwei oder drei, beim ersten Schluck muss sich ja der Alkohol, oder der Mund erst an den Alkohol gewöhnen, dann ist er weich, also legt sich weich auf deine Zunge mit einem mittelschweren Körper, leicht süßlichen Geschmack. Und auch hier ist der Rauch wieder moderat und wird begleitet von würzigen Noten, von Karamell, Milchreis. Ja, ist alles sehr interessant, wobei ich jetzt aber auch sagen muss, es ist spannend, aber es kickt einen jetzt nicht gerade vom Stuhl. Also ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, boah, das habe ich so noch nie verkostet. Also je mehr ich auch davon trinke, desto mehr habe ich das Gefühl, ist auch so eine leicht metallische Note dabei. Und wenn er dann so deinen Gaumen verlässt, also im Nachklang, so eine schöne würzige Schärfe und es bleiben so Aromen zurück von Vollmilchschokoladen. Allerdings, und natürlich klar, auch Rauch, allerdings ist er hier auch ein bisschen aromatisch schwach auf der Brust. Also wie gesagt, es ist ein toller Malt, der hat spannende Ansätze, hat ein spannendes Bouquet, braucht meiner Meinung nach aber wirklich noch einige, oder nicht einige, aber ein paar Jahre im Fass, dann glaube ich, ist es ein richtig tolles Teil. Genau, zum Abschied möchte ich mich bei dir bedanken, dass du bei dieser Podcast-Folge wieder zugehört hast und möchte an dieser Stelle mal auf unseren Online-Kurs Whisky Insight hinweisen. Und bekommst du ein mehrwöchiges Training zur professionellen Whisky-Verkostung und bekommst alle möglichen Details zur Whisky-Herstellung, auch über Torfraucher, ähnlich das, was wir heute besprochen haben, nur noch viel intensiver. Und genau, woher stammen die Aromen in einem Whisky? An welchen Stellschrauben drehen Brennereien, um bestimmten Stil zu erreichen? Wie musst du einen Whisky verkosten, um möglichst viel aus ihm herauszuziehen? Wie musst du mit deinem Mund umgehen, deiner Nase? Also du findest es auf iforspirits.com, dort unter der Rubrik Kurse findest du Whisky Insight. Ich packe den Link direkt zu Whisky Insight, aber nochmal für dich direkt hier in die Shownotes zur Podcast-Folge. In diesem Sinne nochmal danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, viele Grüße, Philipp.